könnte jemand das Lied 10 singen?
Wir singen es. Ohne Anfang, ohne Werden, Wort, du bist von Ewigkeit. Was im Himmel, was auf Erden, was im Raum und in der Zeit, alles ist durch dich geschaffen, alles ist für dich bereit. Wort und Gott und Fleisch geworden, o Geheimnis wundergroß, du gingst durch des Todes Pforten, als dein Blut am Kreuze floss. Aber du bist auferstanden, dein ist nun das schönste Los. Du hast jetzt in allen Dingen einzig Vorrang immer da. Alles wird Anbetung bringen, dir, der ewig ist und war. Amen, Amen, ruf dann deine teuer erkaufte Selge Schar.
Wenn man so ein Lied hört, da darf man daran denken, dass der hier biblische Verse dahinter stehen. Und ich habe mal gerade, so ist mir so durch den Kopf gegangen, ist mir Kolosser eingefallen, ist mir Micha Kapitel 5 eingefallen und ich glaube Römer, also man findet einige an Stellen, die da einfach hineingeflossen sind, wo eben die Dinge zusammengefasst sind und das Lied entsprechend entstanden ist. Finde ich einfach schön, was der Autor da gemacht hat.
Auch noch ein Vers dazu, eben, dass wir jetzt auch eben Zugang haben, eben die bekannte Stelle aus Hebräer 10. Wir waren ja schon Hebräer 10, Kapitel 10, Vers 19. Kapitel 10, Hebräer, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Eben auch wieder durch das Blut Jesu werden das ja auch im Lied gesungen. Eben es redet, dass er Jesus eben Mensch geworden ist. Mensch durch das Blut Jesu, eben nicht mit Schlachtopfern, sondern mit einem vollkommenen Opfer. Auf dem neuen und lebendigen Weg, eben es ist eben ein neuer Weg oder der alte Weg, da kommt ein Fremder oder niemand dazutreten, auf neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Eben auch hier wiederum die Menschheit oder vom Herrn Jesus, eben durch sein Fleisch, oder? Und einen großen hohen und einen großen Priester über das Haus Gottes, eben der Priester, der nach der Ordnung Melchisedeks über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Eben so, eben mit wahrhaftigem Herzen, oder? Auch wichtig, wahrhaftigem Herzen und voller Gewissheit des Glaubens, eben der Glaube, oder durch den, ist immer durch den Glauben.
Du hast jetzt den Melchisedek erwähnt. Wo hatte dann dieser Priester Melchisedek einen Tempel? Steht nirgendwo. Und das ist bei Melchisedek gekennzeichnet, das, was nicht steht. Nicht das, was steht, sondern das, was nicht steht. Wo ist denn der Tempel im Himmel? Es gibt keinen. Sondern wir lesen auch im Hebräerbrief von einem Haus. Und wer ist das Haus? Wir, Hebräer 3, wir sind das Haus. Also Hebräer 3, Vers 6.
Wir haben ganz zu Beginn von der heutigen Stunde aus Markus 14 und Matthäus 26 von dieser Stelle gelesen, als der Herr mit den Jüngern in Gethsemane war, im Garten. Und man sieht ja dort, das hatten wir jetzt auch gehört, verschiedene Stellen und verschiedene Gedanken dazu, dass wir da den vollkommenen Menschen sehen. Nicht der Sohn Gottes, sondern der Mensch, gewordene Mensch vom Himmel. Wenn wir das eben, wie wir es ja gehört haben, nicht wirklich verstehend erklären können. Wir können es einfach mit dem Glauben verstehen. Aber was ich hinweisen will, und das finde ich an dieser Stelle immer so, ja, wie soll ich sagen, einerseits tröstend, andererseits erschreckend, wenn wir die Empfindungen des Herrn Jesus hier sehen. Und wenn wir diese Empfindungen anschauen, finde ich, sieht man auch, dass hier wirklich der Mensch Jesus Christus oder der Mensch Jesus, so muss ich sagen, hier ist, wir ihn hier sehen und er sich in seiner zutiefsten Not, weil er ja ganz genau weiß, was der Wille Gottes ist und was auf ihn zukommt, dass er in dieser so großen Not einerseits für die Jünger schaut, ihnen einen Auftrag gibt, den sie dann nicht erfüllen, zweimal, und er ihnen dann in Gnade sagt, sie sollen jetzt schlafen und sich ausruhen, er aber am meisten Ruhe, aus menschlicher Sicht am meisten Ruhe benötigte vor den Kommenden, aber er beten ging und sich in völliger Abhängigkeit zum Vater begab. Und ich lese jetzt nochmals Markus 14, Vers 34. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode. Und ein wenig weiter. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde ihm vorübergehe. Und wir haben ja gelesen oder gehört davon, dass er den Willen Gottes tun wolle, tat. Und wir haben das ja auch in Johannes 6 gelesen. dort wird es dann noch ausgeführt. Und ich denke jetzt einfach bei dieser Stelle ganz kleinen Ausschnitt aus dem Ganzen. Wir sehen hier den wirklichen Menschen Jesus, der Empfindungen hatte, wie wir auch Empfindungen haben. Und vielleicht natürlich sind wir nie in dieser Situation. Aber wir haben auch Empfindungen und wir können uns vielleicht dann, wenn wir selber solche Empfindungen haben, in großen Seelennöten vor allem, und die können ja verschiedene Ursachen haben, Seelennöte können auch körperliche Ursachen haben, Verfolgung sei es, Angst, die Arbeit zu verlieren, so weiter und so fort, dass wir hier ein tröstendes Vorbild haben, dass der Herr selber auch solche Empfindungen hatte. Und er blieb nicht nur in diesen Empfindungen, sondern wir sehen, was er tat. Er betete zum Vater. Er ging zum Vater und gab sich in völliger Abhängigkeit zu ihm hin, was er da sowieso war. Aber wir sehen das nochmals explizit beschrieben und alles Wort ist ja zu unserer Belehrung beschrieben. Nicht als Beweis für irgendetwas, sondern für unsere Herzen auch, für unser Verständnis, auch für die Anbetung, dass wir wirklich auch vor unserem Gott und Vater auch den Mensch Jesus Christus sehen können. Und das finde ich immer wieder eindrücklich, wenn man solche Stellen dann sieht. Und ich möchte jetzt auch noch aus Johannes 6 noch den nächsten Vers lesen, den wir noch nicht gelesen haben. Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Und das ist doch wunderbar, dass wir hier den Willen des Vaters sehen, den er dem Herrn Jesus gegeben hat, dass er nichts verliere, sondern auf uns auferwecke am letzten Tage. Also alle, die im Glauben gestorbenen, seit Anbeginn der Zeit an bis heute und in Zukunft, ist doch wunderbar, wenn wir das dann sehen, was in seinem Herzen war, dieser Wille des Vaters, den zu tun. Und trotzdem war er Mensch und hatte diese so großen betrübenden Empfindungen, die wir vielleicht ganz wenig nachempfinden können, jeder für sich in seinen Situationen. Und wir dann eben sehen, dass er betete, dass er sich in diese Abhängigkeit zum Vater gab. Ich möchte noch danken. Jesus, es ist immer wieder wunderbar, wenn wir sehen, wie du bist. Und wie du auch empfunden hast als Mensch auf dieser Erde, als vollkommener, sündloser Mensch, gekommen, um Menschen zu retten und nichts von ihnen zu verlieren. Oh, wie können wir nur dankbar sein, dass wir dieses Heil in dir nicht nur haben, sondern auch wissen dürfen, dass es uns niemand wegnehmen kann, dass du der Garant bist für dieses Heil, dass du unsere Heilssicherheit bist und dass wir in dir unsere Heilsgewissheit haben dürfen. Und so danken wir, dass du diese Empfindungen im Garten Gethsemane auch ertragen hast, um dieses Werk, um den Willen des Vaters durchzuführen, so dass wir nun jetzt mit deinem Leben, dem ewigen Leben, das uns geschenkt ist, im Glauben leben können und jetzt auch gemeinsam dann das Brot brechen können und dem gedenken können, was du für uns getan hast und dass wir in dieser Gemeinschaft sind und sie genießen dürfen. Amen.
Amen.
singen wir noch vor dem Teilen des Kelches das Lied 138. 138 aus geistliche Lieder. Wir singen schon auf Erden das Lob, das dir gehört. Im Himmel soll es werden viel besser ungestört. Dem, welcher hat gerungen für uns in Angst und Schweiß, sei ewig Lob gesungen, sei ewig Ruhm und Preis. Dem, welcher hat gerufen, am Kreuz es ist vollbracht, sei vor des Thrones Stufen Anbetung, Kraft und Macht. Der, welcher hat gebüßet für unsere Sünden schwer, sei demutsvoll begrüßet von der Erlösten her. Dann machen wir eine kurze Pause, gut 5 Minuten bis 39, so. Treffen wir uns wieder hier. Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung. Wir sind bei 1. Mose, Kapitel 30, Vers 3 angelangt. Der Martin vielleicht den nächsten Abschnitt liest und der Andi hat eventuell noch eine Zusammenfassung. Sehr schön, danke.
Vers 3. Und sie sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr ein, dass sie auf meine Knie gebäre, und auch ich aus ihr erbaut werde. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zum Weibe, und Jakob ging zu ihr ein. Und Bilha ward schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel: Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Bilha, die Magd Rahels, ward wiederum schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel: Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch obsiegt, und sie gab ihm den Namen Naphtali. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, da nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zum Weibe, und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Lea: Zum Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea: Zu meiner Glückseligkeit, denn glückselig preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Aser. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim auf dem Felde. Und er brachte sie seiner Mutter Lea. Und Rahel sprach zu Lea, gib mir doch von den Dudaim deines Sohnes. Und sie sprach zu ihr, ist es zu wenig, dass du meinen Mann genommen hast, dass du auch die Dudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sprach Rahel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen für die Dudaim deines Sohnes. Mal bis hierher.
Ja, es folgt nun die Zusammenfassung vom letzten Mal. Auch Rahel war eingeweiht in die Intrige. Die ganze Familie steckte unter derselben Decke. Lea und Jakob erhielten rasch Kinder, schneller als zuvor Sarah und Rebekka. Die Frau gab den Kindern ihre Namen und auch die Bedeutung wird uns mitgeteilt. Die Namen zeigen den Konflikt zwischen den Schwestern auf. Kinder zu haben war in der Zeit des Bibelabschnitts bedeutungsvoll. So wurden die Mägde wie Leihmütter gehalten. Für die Lea waren ihre Kinder auch eine Kompensation der verschmähten Liebe mit Jakob. Sie hoffte auch, dass Jakob sie der Kinder wegen lieben könnte. Jakobs Liebesabweisung war auch die Folge des Betrugs. Das hebräische Wort Senua mit der Wurzel Sena, das oft als Hassen übersetzt wird, ist in der Bedeutung umfangreich. Unabhängig mit welchem Wort übersetzt wird, es ist stets das Gegenteil von Lieben. Da Jakob sein Herz nicht gleichmäßig zwischen Lea und Rahel aufteilen kann, erhält nur eine den ersten Platz. Unsere erste Stelle der Liebe sollte der Herr Jesus einnehmen. Leas erstgeborenen Sohn Ruben verliert seinen Vorzug der Erstgeburt. Er ging nämlich zu Rahels Magd Bilha ein, die Jakobs Nebenfrau war. Das hatte für Ruben Konsequenzen. Wir sehen darin, dass die Gesetze in die Herzen geschrieben wurden, denn erst später erhielt Israel die Satzung durch Mose schriftlich. So wie es Lea ging, ging es auch Hanna. Zwar wurde sie von ihrem Mann Elkana geliebt, aber von der zweiten Frau von Elkana, das ist die Penina, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Penina, wurde sie gekränkt. Also immer, wo mehr als eine Frau im Spiel ist, kommt es zu Problemen. Und das durchgehend durch die Bibel. Jetzt ist aber meine Zusammenfassung beendet und ihr könnt noch korrigieren oder Punkte dazu fügen.
Ich habe neulich mal eine Statistik gelesen, dass neben all den schlimmen Dingen, die der Mensch so auf Beziehungsebene macht, auch wieder die Polyamorie stark zunimmt in der Akzeptanz und in der Exekution. Also, dass eben Männer mehrere Frauen haben oder vielleicht auch Frauen mehrere Männer. Ich weiß nicht, wie da die Grenzen ist. Wahrscheinlich gibt es keine. Und dass das also stark im Zunehmen ist, auch selbst im sogenannten christlichen Amerika. Und ich möchte wetten, hier auch, sicher nicht offiziell geduldet schon, also es gibt noch keine offizielle Ehe, aber ja, wir kommen dahin.
Ich wollte vielleicht noch erwähnen, wir haben in 1. Mose 30,2, Jakob wird zornig. Ich lese nochmal Vers 2. Kapitel 30. Da entbrannte der Zorn Jakobs wider Rahel und er sprach, bin ich an Gottes Statt, der dir die Leibesfrucht versagt hat? Und ich habe gerade heute gelesen, 2. Könige 5, da wird auch einer zornig. Und zwar 2. Könige 5, Vers 11. 2. Könige 5, Vers 11. Es geht um Naaman, der von dem König von Aram gesandt wird zu dem König von Israel, Joram. Und da heißt es in Vers 11, 2. Könige 5, 11. Da wurde Naaman zornig und zog weg. Und er sprach, siehe, ich hatte gedacht, er wird gewisslich zu mir herauskommen und hintreten und den Namen Jehovas, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen. Ja, und dann ist es ja so, ja, Elisa heilt ihn. Er hat keinen Aussätzigen in Israel heilen können. Und man stelle sich vor, ein kleines Mädchen, die weiß von Gott, ich weiß nicht, das Alter, so klein war sie wohl nicht, aber dennoch, die hat von Elisa gewusst. Und der König Joram, das ist ja der gleiche, der dann mit Josaphat den Krieg zieht und schon Gottes Hilfe erlebt hat. Und dann hat er auch vielleicht nicht verstanden, den syrischen König und auch den Heerführer nicht. Er meinte, er muss heilen. Das hätte doch gereicht, wenn er ihn zu Elisa hinleiten könnte. Tat er aber nicht. Und da sieht man, in welchem Zustand Israel zu der damaligen Zeit sich befand. Es gab den Elisa und seine Dienste waren wohl nicht so gefragt, ne? Leider. Ja, aber das Gleiche, vielleicht die Stelle beginnt nicht so, das ist jetzt nicht so eine Ergänzung zu der ersten da, dass Jakob zornig war. Aber das ist immer so die Erwartung an den Menschen, dass er was leisten soll oder bringen soll, ja, sogar Wunder tun. Und das kann er nicht.
Man kann den Jakob natürlich gut verstehen, auch wenn das vielleicht auch nicht die edelste Art ist. Aber er war absolut überfordert, denn er konnte kein Leben erwecken. Das konnte nur Gott. Auch wenn er den Jakob natürlich dem Mann gebraucht, aber das war ja keine Garantie. Es gibt ja in der Bibel mehrere, wo jahreweise keine Kinder oder überhaupt nie Kinder gebrachten. Und so, dass eine Zurückstellung, sehr unweise Zurückstellung der Frau des Mannes. Und da kann Mord und Totschlag folgen. Man muss sich manchmal nicht fragen, wenn eine Frau ermordet wird, warum. Wenn man dann die Geschichte liest, ein Mord, der geschieht in Sekundenbruchteilen. Wenn man, so wie das jetzt Rahel eigentlich gemacht hat, das war eine ganz dumme Angelegenheit. Denn sie wusste auch, der Jakob, der kann das nicht.
Das Problem war ja nicht Jakob, denn der hat ja mit der Lea Kinder en masse produziert und mit der Rahel halt nicht. Und das ist das Schöne. Wir erfahren die Zusammenhänge. Das ist zum Beispiel in Hiob schon so, das ist hier so, dass uns etwas geoffenbart wird, warum etwas passiert. Aber der Mensch weiß es noch nicht, der dort eben agiert. Also Rahel und Jakob, die wussten das nicht. Uns wird gesagt, dass es eben mit der Beziehung zusammenhing, Lea, Jakob, Rahel, Jakob, ja, Jakob liebte Rachel mehr als Lea. Das wusste aber jetzt die Rachel so nicht, dass das eben Konsequenzen hatte, eben auch in der Kinder, beim Kindergebären. Ja. Und das ist das Schöne, dass wir dann wirklich die Zusammenhänge erläutert bekommen und das verstehen können, was da abgeht, dass nämlich diese Dinge auch Konsequenzen haben. Dass das Verhalten, dass Gott da bestimmte Dinge eben mit den Menschen macht, um ihnen ein bisschen Verstand beizubringen.
Es gibt im ersten Buch Mose ja Wiederholungen, also wirkliche historische Wiederholungen, und das sehen wir hier auch. Was macht Rahel? Sie macht dasselbe wie Sarah. Sie macht dasselbe wie Sarah. Und solche Dinge gibt es, ich glaube, über 100 Dinge, Wiederholungen im ersten Buch Mose, weil das ist typisch Mensch. Sie will ein Kind, egal wie, das ihr dann zugerechnet wird. Und so hat sie dann dem Jakob ihre Magd Bilha zugerechnet. Und da muss man sehen, Gott akzeptiert das schon. Darum haben wir die 12 Söhne Jakobs, auch wenn da einiges krumm gelaufen ist. Aber über allem steht letztendlich immer Gott.
Es ist ja in dem Zusammenhang absolut erstaunlich, zumindest vielleicht heute für uns oder in unserem Kulturkreis. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zum Weibe. Also die Frau gibt dem Mann ihre Magd zur Nebenfrau. Können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Und die Reaktion, Jakob ging zu ihr ein. Also er nahm das an, er machte das mit. Und Bilha war schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft. Das ist natürlich dann ganz interessant. Oder? Wenn sie da so mit, sag jetzt dem Tricks und Dingen irgendetwas bewirkt, der Jakob macht noch mit, es gibt ein Kind, und dann sagt sie, Gott hat mir Recht verschafft. Wie viel, dass sie da natürlich von Gott weiß. Natürlich haben wir jetzt gehört, das ist sicher auch so, dass Gott natürlich das auch akzeptiert in diesem Sinne. Aber dass er ihr Recht verschafft und auf meine Stimme gehört, mir einen Sohn gegeben, dünkt mich jetzt doch etwas interessant, in Anführungszeichen, an dieser Stelle. Aber vielleicht kann man das auch, muss man das vielleicht auch noch ein bisschen weiter betrachten.
Ja, und so richtig rechtgläubig war sie ja auch nicht. Ich glaube, die hatte später die Hausgötter ihres Vaters geklaut und mitgenommen, als sie dann wieder zurück oder in das Land Kanaan gezogen sind. Da fragt man sich natürlich schon, geglaubt hat die bestimmt, von Gott hat sie ja auch geredet. Aber eine Beziehung zum wahren Gott war, wenn überhaupt, dann sehr schwach, würde ich mal sagen.
Diese Vermutung hatte ich auch, und zudem auch das, was wir beim Vorlesen auch hörten, dass diese Pflanze, die Dhudhamin, die ist ja auch fast so etwas, oder so wie ein Hilfsmittel, um Kinder zu erhalten. Also auch wieder der Flucht ins eigene Tun. Ich möchte noch etwas sagen wegen dem Leben, das Leben erschaffen. Jakob konnte zwar Leben zeugen, aber er konnte kein Leben erschaffen. Also er braucht eigentlich, um Leben zu zeugen, braucht es den Schöpfer, der alles in den Händen hält. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann kann der Mensch eben da auch nicht zeugen. Also ich weiß nicht, ob das in der Welt meinen vielleicht die Menschen, sie zeugen Kinder und haben Leben erschaffen. Ich denke, das ist eine falsche Sache. Es sind zwei unterschiedliche Dinge.
Und es ist so, durch Zeugung geben wir den Odem weiter. Den Odem hat Gott dem Adam gegeben und ich habe dem meinen Kindern gegeben. Den Odem, den Gott dem Adam gegeben hat, geben wir weiter. Und vielleicht noch zu dem, was Bilha hier gemacht hat, nicht Bilha, die, wie heißt sie, die Rahel gemacht hat. Das ist für uns natürlich in unserem Kulturkreis, im Thurgau, ist das schon ein Kulturkreis? Ja, ja. Im Thurgau ziemlich fremd, oder? Ziemlich fremd unter den christlichen Menschen, aber nicht unbedingt bei den Muslimen. Also, die haben wir auch im Thurgau. Und wenn wir dann im ersten Buch Mose weitergehen, dann sehen wir, ja, so fremd ist das nicht, sondern es ist der erste Hinweis, den Gott dann nachher nimmt, damit der Herr Jesus überhaupt geboren werden konnte. Das sieht man bei Juda. Was hat Juda gemacht? Eine Frau, die er nicht haben durfte. Und was hat dann Gott gemacht? Angeordnet durch Mose, sagt der Herr Jesus, angeordnet durch Mose, die Levirats-Ehe. Und das sind eben diese Geheimnisse im ersten Buch Mose. Wir denken zuerst Katastrophe hier, und das ist ja auch nicht schön, aber Gott hat genau das genommen. Rahel, dann Juda, die Levirats-Ehe. Nehmen wir das Buch Ruth. Wenn wir das Buch Ruth nicht hätten, hätten wir kaum Verständnis, warum eine Maria den Herrn Jesus als Mensch geboren hätte können. Da wäre ja dramatisch. Nicht einmal der Josef hat es verstanden. Nicht einmal der Josef hat es verstanden im ersten Moment. Er wollte sogar Maria verlassen. Aber war alles gesetzeskonform, und zwar nach dem Gesetz Jehovas im Levirats, in der Levirats-Ehe.
Ruth 4, Vers 11, lese ich gerade mal vor. Und alles Volk, das im Tore war, und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen, Jehova mache das Weib, das in dein Haus kommt, wie Rachel und wie Lea, welche beide das Haus Israel erbaut haben, und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Ich hatte gerade noch einen, gucken, ob ich den Gedanken jetzt schnell wieder finde. Nee, kommt vielleicht später.
Noch wegen dem Schaffen des Menschen oder von einem Menschen und dem Zeugen, Gebären des Menschen, der Oden Gottes, ich weiß nicht, ich behaupte jetzt das, der ist ja auch nicht geschaffen, sondern den hat Gott, hat diesen gegeben. Also da sehen wir auch in der Schöpfung nochmal so eine Abstufung, oder? Gott hat den Menschen geschaffen aus Staub, hat er seinen Leib, seinen Körper, aber damit er wirklich leben konnte, oder Leben hatte, musste Gott von ihm ein Saget sein. Das ist ja dann das Schwierige. Was ist Odem? Was ist Geist? Oder? Aber musste von diesem Geist, von diesem Odem, musste er dem Menschen in die Nase einhauchen oder über die Nase einhauchen. Unsere Vorstellung dann irgendwie, damit wir etwas Sichtbares haben, dass wir es halbwegs verstehen können. Aber der Odem des Lebens ist natürlich aus Gott, und Jesus Christus ist das Leben, deshalb konnte ihn ja auch der Tod nicht fassen. Das kann man dann nicht mehr irgendwie biologisch, physikalisch, materiell erklären, überhaupt nicht, aber es ist natürlich geistlich, können wir es durch Glauben auch verstehen. Und auch durch das Wort, das uns diese Dinge da so zusammenbringt, anhand von Dingen des irdischen Lebens, damit wir es auch verstehen können.
Der Gedanke ist wieder gekommen. Stichwort bekannter Mechanismus, von Gott geschaffener Mechanismus. Das Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir Leben erzeugen, es ist der von Gott geschaffene Mechanismus, wie eben Mann und Frau einen Nachwuchs zeugen können und den auch 9 Monate tragen die Frau und gebären. Das ist der Mechanismus von Anfang an so geschaffen. Natürlich dann durch den Fall etwas schwieriger geworden, für die Frau zu gebären. Ich sage mal, man kann es fast noch weiter betreiben. Jegliche Variation, die wir heute kennen, beim Menschen, bei Tieren, die sogenannte Anpassung, Evolution, die, ich glaube, das nennt sich Mikroevolution, dass sich Arten eben in gewisser Weise anpassen, kurze Schnäbel, lange Schnäbel auf den Galapagos-Inseln bekommen von Finken, ja. Das ist alles von Gott hineingelegt, bekannter Mechanismus, den wir heute nach und nach erkennen dürfen. Also keine Neuschöpfung durch Mutation und Auslese, sondern das ist alles schon reingelegt und passt sich dem an, auch aktiv anpassen an das, was gegeben ist und alles vorher von Gott so vorgesehen. Das muss man sich bewusst sein, dann wird es alles klar, dass alles von Gott kommt und eben in diese Schöpfung hineingelegt wurde und sich dann entsprechend dem Plan abwickeln kann.
Ich wollte noch sagen, ja, eben die Rahel, oder? Ist ja schön, sie wollte unbedingt Kinder, oder? Aber sie konnte keine bekommen. Aber eben, sie wartete nicht auf Jehova, auf Gott, oder? Er hatte eben zu wenig Glauben, oder? Und ja, eben das habe noch an meine Tochter gedacht. Es hatte bei ihr auch geheißen, sie können keine Kinder bekommen. Und jetzt haben sie doch 2 Kinder bekommen. Eben. Aber sie haben natürlich auf den Herrn Jesus vertraut, auf Gott vertraut, oder? Aber eben hier hat sie ja eben die Bilha genommen, oder? Sie wollte unbedingt Kinder. Eben gegenüber heute, oder? Sie wollten Kinder, heute wollen sie ja abtreiben, oder? Sie wollen keine Kinder, sie wollen die abtreiben heute in die Moderne. Und wenn die Kinder 5 Jahre alt sind, muss man zuerst feststellen, welchen Geschlechtes sie sind, oder? Das ist noch nicht sicher bei den Sozialisten, eben, das ist, wenn man da ein bisschen nachliest, oder? Das ist furchtbar, oder? Aber eben, das ist doch schön, oder, dass sie Kinder wollen, oder? Natürlich hat sie nur das für sich gewollt, eben auch nicht für ihren Mann und für Gott, oder? Sie sah jetzt hier ja sich, oder, dass sie erbaut wird, ja.
Ich habe noch einen Vers gefunden zu Odem, finde ich sehr gut, in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 17, 24, 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, in dem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt.
Und selbst der Staub, aus dem Gott den Menschen schuf, hat er, wie soll ich sagen, ja, erschaffen. In diesem Sinne, den hat er durch sein Wort erschaffen. Also selbst dieser Staub, diese Materie ist nicht einfach da. Und er hat daraus etwas gemacht. Auch das hat Gott aus seinem Wort, aus seinem Willen, aus seinem Geiste gemacht. In diesem Sinne.
Ja, das ist gerade die, das erste Buch Mose und da die Anfangskapitel, die ja so sehr angezweifelt werden, zeigen uns, wie wichtig es ist, wenn man die Dinge auf richtige Weise sehen und verstehen will. Und darauf stützt ja sich alles, was auch sonst noch im Wort Gottes beschrieben ist. Also das erste Mose ist ja die absolute Grundlage. Und der Angriff dagegen ist natürlich verständlich. Wenn man das in Zweifel zieht, dann stimmt da gar nichts. Das ist so für die Welt heute so ziemlich gelaufen. Für uns zum Glück nicht. Aber selbst wenn wir das fest glauben, es hat auch bei mir mit und nach meiner Bekehrung eine ganze Weile gedauert, bis ich es aber gedanklich einordnen konnte. Denn das ist von der einen Weltsicht auf die andere zu gehen, ist keine triviale Sache. Aber ich denke mal, das ist ein Teil der Umkehr, die wir dann im Glauben machen und in unseren Sinn ändern lassen, gemäß Römer 12, Vers 2 ist es, glaube ich.
Diese verkehrten Weltbilder, eben dass die Welt durch sich selbst entstanden sei, führen ja oft auch zu verkehrten Entscheidungen in den Regierungswegen der Menschen. Wenn sie sagen, man müsse zum Beispiel von den fossilen Energien wegkommen, weil ja die über Jahrmillionen entstanden seien, könne man es ja nicht in kurzer Zeit verbrennen. Das führt ja zu einer erneuten Krise. Also da ist der Abwärtstrend darin zu sehen, wenn der Mensch von einem falschen Weltbild ausgeht. Also das ist, hat ernsthafte Konsequenzen. Es ist nicht nur eine Philosophie. Es kann wirklich zu Problemen führen.
Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Moral. Wenn es keinen Schöpfer gibt, dem ich verantwortlich bin, dann kann ich machen, was ich will. Dann entscheidet die Gesellschaft, die Mehrheit oder ich selbst und mache, was ich will. Es zahlt jeder, was recht war in seinen eigenen Augen. Das kennen wir ja irgendwo, Richter.
Dann haben wir den Schwesternkonflikt, den berühmten, zwischen Rahel und Lea. Und da wird dann auch noch religiös verbrennt. Sie sagt ja im Vers 8, da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft. Und es ist halt auch ein Zahlenspiel hier, ein Zahlenspiel. Als die Lea gemerkt hat, heute sagt man gecheckt hat, also als die Lea es gemerkt hat, dass die Rahel jetzt mehr Kinder hat wie die Lea, denn die Kinder wurden ja der Rahel zugerechnet, das hat Lea jetzt gemerkt, jetzt hatte die Rahel dann mehr Kinder. Was hat jetzt die Lea gemacht? Die hat schnell gelernt, da ist jetzt Evolution in der Familie, die hat gelernt, mache ich dasselbe wie Rahel. Ich gebe dem Jakob meine Magd. Und so ist das Spiel weitergegangen.
Wie musste der Jakob ja 12 Söhne bekommen? Also hat er dann letztendlich auch dazu beigetragen, das zu bewirken, was Gott wollte, aber der Weg ist schon interessant, wie und warum das gelaufen ist. Ich finde die Bibel immer wieder faszinierend, weil sie schonungslos uns offenlegt, was in uns steckt.
Ja, und man sieht halt hier auch so versteckt oder fast halb offen, dass Eigenwillen manchmal dann gerechtfertigt wird oder Gott hat mir Recht geschaffen. Dabei hat sich selber herbeigeführt. Aber ja, das ist, da können wir nur privat davon lernen, dass wir es eben nicht so machen. Sondern das ist wie beim Beten. natürlich kann man, wenn man keine Kinder hat, beten, würde ich auch. Mussten wir jetzt nicht allzu viel. Aber man kann beten, wenn man keine Kinder bekommt. Ja, und dann soll man sich Hormonspritzen geben lassen. Das ist die zweite Frage. Kann man heute? Aber noch lange nicht alles, was man heute kann, soll man tun. Das ist wie Kernspaltung. Hätte man diesen Blödsinn nie erfunden, hätten wir viele, viele, viele Probleme nicht. Das ist wie in der Biologie. Hätten wir gewisse Dinge, Erkenntnisse nicht, da hat man jetzt einfach vieles erkannt, das aber zum Fluche ist des Menschen.
Diese Verbrämung mit dem Willen Gottes oder so, das ist, kommt ja auch heute schon so durchaus vor. Ich denke an folgenden Spruch. Ich weiß, dass das nicht in der Bibel steht oder dass die Bibel das eigentlich verbietet, aber Gott hat mir gezeigt. Das sind so die Sprüche, die man hört. Und dann wird es gerechtfertigt, ob das Gott wirklich gezeigt hat. Das wage ich noch zu bezweifeln, weil Gott zeigt nie etwas, was gegen sein Wort spricht. Nie. Also meine Position zu dem Thema. Da hat irgendwie, so Hellseherei gemacht oder so.
Nur kurzer Einschub. Ich bin ja auf einer katholischen Seite. Und die haben mir jetzt geschrieben, in der Bibel steht nie, dass das Neue Testament Bibel ist. Und damit können sie begründen, dass die Tradition über der Bibel steht. Das ist Katholizismus. Die Tradition steht im Katholizismus über der Bibel. Da kann man nur noch mal sagen, es bringt nichts.
Ja, wenn wir uns fragen, stimmt das, dann können wir nur auf 2. Timotheus 3,16 schauen. 17, glaube ich. Und 2. Petrus Kapitel 3, wo er der Petrus die Schriften des Paulus empfiehlt. Also damit ist es eigentlich biblisch belegt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke, man darf sich das ruhig bewusst machen, warum wir das Neue Testament auch als Teil der Heiligen Schrift ansehen müssen. Gestern hatte Hans-Peter diese schönen Stellen in Johannes 14, 15 und 16 gepostet. Ich habe mir sie gleich rausgesucht. Es stimmt hundertprozentig, was er geschrieben hat, aber ich habe es noch nachgelesen, weil es schön ist. Wie der Heilige Geist bestimmte Dinge, Evangelien, Apostelgeschichte und Lehrbriefe und das vollkommene Wort Gottes quasi voraussagt. Ja, das ist einfach schön.
Ich hatte noch eine Frage so zum allgemeinen geschichtlichen Ablauf hier. Wir haben ja die Lea, die Rahel und die beiden Mägde. Hatte dann irgendeine eine Verheißung für Nachkommenschaft? Oder hatte doch ausgereicht, eigentlich, wenn die Lea allein ein Kind gehabt hätte, so wie bei Rebekka und wie bei Sarah. Es war ja nur die Verheißung, dass eine große Nation entsteht, nicht, dass es aus 12 Stämmen passiert. Und sie hatten ja noch viel mehr Kinder, die da gar nicht erwähnt werden. Also auf welcher Basis kann man sagen, Gott Gott hat mir Recht verschaffen. Wie kann man diese Sache rechtfertigen? Sie hat ja keine Verheißungen.
Vielleicht ist die erste 3 Vers 16 Stelle in der Bibel eine gewisse Erklärung. Die erste 3 Vers 16 Stelle, ich lese sie rasch. Und zu dem Weibe sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Und das meint er nicht nur Eva, zu dem Weibe. Also die Frau wird Kinder haben, Das ist eine Verheißung. Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Er aber, oh, das darf man fast nicht mehr lesen, dann. Aber ich lese es noch fertig. Er aber wird über dich herrschen. Ja, man kann das fast auch bei Christen nicht mehr so einfach lesen. Aber man sieht doch, das ist in der Frau drin, dass sie Kinder bekommt. Und warum wollen israelitische Frauen, und das waren diese Frauen, das waren israelitische Frauen durch die Heirat mit dem Jakob, waren sie Israelitinnen. Was will eine Israelitin für ein Kind? Den Sohn, Christus. Man muss natürlich auch sehen, Kinder haben ist der Normalfall bei einer Frau, dass sie Freude hat, oder? Dass sie Freude hat, denn das ist ein irdischer Segen. Das ist ein irdischer, kein himmlischer, das ist ein irdischer Segen, ob du gläubig bist oder nicht. Das gilt, irdische Segen gehen über alle, regnen tut es über alle, oder? Das ist ein irdischer Segen. Und das ist in normaler Weise auch dann hier ein Statussymbol. Verstehe ich gut. Ich hatte einen Nachbar, der war auch hier manchmal in der Bibelstunde, ist dann nach einer Bibelstunde per Herzinfarkt verschieden. Aber der hat mal gesagt, als er dann ein Kind mehr hatte wie wir, da hat er dann sehr als Segen empfunden. Sehr empfunden, dass er ein Kind mehr hat wie wir. Und das ist dann schade, wenn das, vielleicht war das ein Witz, aber wenn das bei uns Christen ein Statussymbol ist, oder? Also man kann ein Kind haben oder zwei oder drei. Das ist je nachdem.
Und nicht nur bei Jakob muss man dann ja die Familie Geschichten und Dinge, die da ablaufen, ansehen. Und dann merkt man dann schon, dass diese eine Zahl mehr, mag eine Ziffer mehr, ein Zähler mehr sein, aber ja, die Beziehungen innerhalb, die sind dann auch nicht unbedingt nur das Wahre.
Noch eine Schriftstelle. Nein.
Also ich wollte nur kurz sagen, ja, eben diese wunderbaren Kindernamen, oder? Naphtali, eben Gad oder Glück, Aser, glückselig oder so, oder Dan, Richter, eben es ist vielleicht die Erfüllung, kommt vielleicht noch im tausendjährigen Reich, oder? Dann, wenn die Stämme, aber zuerst müssen sie geboren werden eigentlich, also im Bilde, oder sie müssen zuerst, die Wehen müssen zuerst noch kommen. Und dann, wenn sie dann umkehren, oder ist vielleicht auch eine Erfüllung von diesen wunderbaren Namen.
Du meinst das in der Offenbarung, dass Israel noch gar nicht gemerkt hat, dass der Sohn geboren wurde. Israel hat noch nicht realisiert, dass der Messias vor 2000 Jahren auf die Welt kam. Und darum haben wir die Offenbarung, in der Offenbarung die Stelle, dass diese Frau noch Schmerzen kriegt. Ist übrigens ein Zitat aus dem zweiten Teil von Jesaja.
Ich hatte noch eine Bibelstelle zu dem Gesagten, dass eben die israelitischen Frauen den Sohn möchten. Und da ist mir Lukas 11 in den Sinn gekommen, Lukas 11, Vers 27 und 28. Es ist, als der Herr Jesus seine Rede hatte und da erhob eine Frau die Stimme. Es geschah aber, indem er dies sagte, also der Herr Jesus ist gemeint, erhob ein gewisses Weib aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm: Glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, vielmehr glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren. Also die Frau lobt den Herrn Jesus über die Maria. Aber der Herr Jesus weist sie dann auch zurecht, dass eben sie die Worte Gottes hören und bewahren muss. Weiß eigentlich jemand, was diese Du Daim für eine Pflanze ist? Hat man da, kennt man die heute oder ist das vergessene Medizin?
Sie haben beides nicht. Weder eine Medizin noch weiß man es. Häufig kennt man im Alten Testament die Bezeichnungen der Pflanzen nicht, also nicht häufig, oft nicht ganz genau. Man weiß es einfach nicht mehr. Ich habe da nämlich mal nachgeschaut, auch es gibt schon Erklärungen, aber ob die dann, ist das Biologie, das biologisch richtig ist angezweifelt. Und Medizin glaube ich sowieso nicht, sondern was wir hier sind, ist immer noch Ebene Aberglaube. Wir sind hier, das sieht man dann auch bei Rahel. Was hat die mitgenommen? Ein abergläubisches Symbol, ein Götze, heißt aber nicht Götze, heißt in, wer weiß, einfach Aberglaube. Und wenn man zum Beispiel in der Christenheit, da gibt es ja kein Aberglaube mehr, oder in der Christenheit. Da muss man mal auf eine katholische Seite gehen, oder? Auf eine katholische Seite. Dann weiß man, was Aberglaube in der Christenheit, ich rede nicht von Christen, aber in der Christenheit ist unglaublich.
Es steht ja in der Fußnote, der alten Elberfelder, Alraunen oder Liebesäpfel. Aber man muss sehr aufpassen, diese Alraunen heute, die gibt es und die haben da so anscheinend berauschende Wirkungen. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht in einer gewissen niederen Dosierung irgendwie da dem nachgesagt wurde, dass es die Fruchtbarkeit erhöhe. Und Liebesapfel kommt dann sicher auch aus der Form der Früchte dieser Alraunen. Und heute kennen wir das, glaube ich, vor allem in, ist das in Österreich Liebesapfel für die Tomaten, oder? Irgendwo im deutschen Sprachraum wird das für Tomaten gebraucht. Ich hatte das vor Jahren auch schon so gehört, das seien einfach Tomaten. Nein. Also man sieht, ist dann interessant, das sind einfach diese Verbindungen, dann nimmt man das eine und vergleicht es mit dem und das, was man verglichen hat, nimmt man mit dem nächsten. Am Schluss bleibt nichts mehr, oder? Aber es wird so sein, dass man es einfach nicht weiß und vor allem der Aberglaube natürlich stark ist auf diesen Dingen oder sich an diesen Dingen festhält. Das ist dann vermutlich bald das Sicherste.
Das ist einfach ein medizinischer Hinweis für die Männer. Also die Tomaten, die sind gut für Prostatabeschwerden, nützt aber bei mir nichts mehr.
Es ist gut, wenn man bestimmte Begriffe nicht übersetzt, finde ich hier zutreffend. Oder auch bei diesem Riesentier, das in Jordan steht, hieß es doch gleich. Was manche als Nilpferd angeben, aber das ist natürlich lächerlich. Die Beschreibung passt überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es ein Drache. Ich weiß gerade jemand den Namen. Nicht der Leviathan, das ist der andere.
denkst du an Behemoth, oder? Ja, ich habe das auch im Zusammenhang mit dem Buch Hiob eben mal gelesen, bei einer Auslegung. Ich glaube, Benedikt Peters hat ein sehr gutes Buch über Hiob geschrieben, vielleicht das Beste, das ich kenne. Und da hat er auch, ich glaube, es war er geschrieben, dass man die Bezeichnungen, und ich habe es jetzt halt auch auf die Pflanzen überworfen, zum Teil heute nicht sicher kennt, was es ist. Das sieht man schon auf der zweiten Seite der Bibel. Man darf etwas nicht eins zu eins übernehmen, zum Beispiel Euphrat und Tigris, und denken, ah, da ist der Euphrat und Tigris, und schon liegt man falsch. Aber man kann die geistlichen Bedeutungen herausnehmen, aber nicht die geopolitischen und so. Das ist bei vielen Sachen so.
Wir kommen da noch die Dachspfähle oder Seekuhpfähle, die die Bundesladen bedeckten, in den Sinn. Da weiß man ja auch nicht, welches es ist. Also Dachs, also beides ist eigentlich von mir aus gesehen ein bisschen absurd. Aber es ist halt so übersetzt worden. Vielleicht hätte man da auch einfach das hebräische Wort in die lateinischen Buchstaben übersetzt und fertig.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 15. Nein, so 14, 15. Wenn ein Bruder noch Gebet hat mit uns zusammen.
Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch wieder heute dich vor dem Vater loben durften, durch dich hingeben durften und anbeten durften. Ja, wir danken dir aber auch, dass wir dir die nächste Woche, die neue Woche anbefehlen dürfen, dass du uns überall begleitest, ob wir Nöte haben oder Freuden. In beiden Situationen brauchen wir deine Hilfe. So schenke es aber auch, dass du in dieser Zeit, wo viele Familienfeste stattfinden, uns auch immer wieder Gelegenheiten schenkst, Freimütigkeit über das Erlösungswerk, über diese große Tat zu sprechen und über die Notwendigkeit, dass die Menschen erkennen, dass sie dich als Erretter brauchen. Amen.
Amen.
Wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir. Viel Schnee, sehr kalt, aber wunderbare Sonne. Noch einen guten Tag und eine gute, schöne Woche.
Tschüss. Tschüss.
Danke. Tschüss. Schöne Woche.
Tschüss. Tschüss.
Ade miteinander.